Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu unserer Bibelstunde heute Abend. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, um über das Wort Gottes nachzudenken und das gemeinsam zu tun hier in dieser Gemeinschaft. Ich möchte noch gemeinsam beten, lasst uns dazu aufstehen. Unser Herr Jesus Christus, uns ist es zutiefst bewusst, dass wir dich brauchen, dass wir in jeder Lebenssituation auf dich angewiesen sind, dass du das Zentrum unseres Lebens bist und dass du auch unsere Zukunft garantierst. Danke dir dafür, dass wir dein Wort lesen dürfen und daraus die Richtung für unser Leben erkennen dürfen. Wir daran erkennen dürfen, dass das die wirkliche Basis für unser Leben ist, da wir bedenkenlos darauf bauen dürfen und wissen, dass wir nicht scheitern werden, sondern du garantierst es. Du stehst dafür, du gibst dein Wort und du stehst zu deinem Wort. Danke, dass wir das glauben dürfen, dass wir es im Glauben fassen dürfen. Und wir bitten dich, dass du auch heute mitten unter uns bist, dass du uns dein Wort öffnest durch den Geist, dass es uns zugänglich ist und dass wir es nicht nur hören und verstehen, sondern dass wir mit unserer Tat es auch beweisen können, dass wir es verstanden haben. Wir wissen, dass du es nur durch deinen Geist in uns bewirken kannst und Herr, wir bitten dich, dass du es tust. Wir vertrauen darauf. Amen. Bitte nimm Platz. Wir setzen heute fort mit dem Brief des Apostels Paulus, die er an die Gemeinde in Rom richtet. Und zwar, wir lesen heute oder wollen heute einen Abschnitt betrachten in diesem Brief, den wir finden in Kapitel 2, ab Vers 1 bis 16. Ich lese jetzt diesen Text. Römer Kapitel 2, Abvers 1. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, oh Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gegründet sind, gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Dieser Bibeltext, oder sag ich mal, diese Worte, die Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom richtet, beginnen hier im Kapitel 2 mit dem Wort darum. Und das heißt, wir müssen den Text davor unbedingt betrachten, damit wir verstehen, warum sagt Apostel Paulus hier zu den Römern: Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Der Text davor, das ist die letzte Hälfte von Kapitel 1, da spricht er über die Menschen insgesamt, über eine Menschheit, die zwar Gott erkannt haben, aber ihm nicht die Ehre gegeben haben. Und dadurch heißt es hier, Gott hat sie dahingegeben. Er hat sie dahingegeben, ihr unverständiges Herz wurde verfinstert, sie sind zu Narren geworden und sie kommen unter das gerechte Gericht Gottes. Und da reiht er auf, wie ihre Gesinnung ist, wie die Gesinnung dieser Menschen ist, die bewusst sich von Gott abgewandt haben und sozusagen Gott hat sie preisgegeben. Und sie sind darauf aus, Böses zu tun, jede erdenkliche Form des Bösen zu tun, und sie haben sogar Freude daran, wenn andere das auch tun, damit sozusagen sie ihr Tun bestätigen und sie nicht alleine dastehen oder bloßgestellt sind, sondern alle tun's und somit sind sie sozusagen in einer großen Masse als solche, die einfach Gott ungehorsam sind oder gottlos sind. Und jetzt sagt Apostel Paulus hier: Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Es ist auf den ersten Blick eine Frage, die wir nicht wirklich nachvollziehen können. Denn ich frage euch mal, an wen richtet sich diese Frage? An wen richtet Apostel Paulus diese Frage? Wie denkt ihr darüber? An den Menschen, ja? Wer seist du, Mensch, der du auch seist, der du richtest? Ja, auf den ersten Blick sagen wir hier, ja, er meint jeden Menschen. Und das stimmt. Im Großen und Ganzen stimmt das auch. Aber dennoch meint er hier explizit, und das ist, ja, dieser Brief ist an die Gemeinde geschrieben. Wir müssen das uns so vorstellen, dass dieser Brief öffentlich in der Gemeinde gelesen wird, adressiert an die Gemeinde in Rom. Und jetzt hören die solche Worte. Wir müssen noch ein bisschen zurückschauen in die Geschichte und dann wird vielleicht etwas deutlicher. Wir haben am Anfang, als wir die Einführung gemacht haben, darüber gesprochen, dass es gab eine Zeit in der Gemeinde in Rom, dass der Kaiser, wie heißt er jetzt nochmal? Claudius war das, glaube ich, ja. Der hat alle Juden aus Rom verwiesen, des Landes verwiesen. Sie mussten weg. Unter diesen Juden, die auch aus Rom stammten, waren Aquila und Priscilla. Diese beiden Personen hat Apostel Paulus ja kennengelernt. Er hat mit ihnen aktiv mitgearbeitet. Und überhaupt über den Römerbrief gibt es ja sehr wenig Informationen, außer diesen Briefes, die etwas über die Gemeinde in Rom sprechen. Und wir sind sozusagen gezwungenermaßen, uns ein Bild zu machen aus diesem Römerbrief. Und wie Apostel Paulus die Thematik aufbaut, wie er mit der Gemeinde kommuniziert, wie er spricht, wie er argumentiert, lässt sich ein Bild sozusagen zusammenpuzzeln, wie die Gemeinde so war. Als Paulus diesen Brief schreibt, dann grüßt er auch Aquila und Priscilla, die in Rom sind. Also heißt es, dass sie wieder zurückgekehrt waren nach Rom. Und so ist es gewesen, dass damals in der Gemeinde gab es diese Zeit, wo alle Juden, die hauptsächlich damals in der Gemeinde Rom waren, also es waren hauptsächlich Juden, vereinzelt Heiden, alle außer Landes verwiesen wurden. Und somit war die Gemeinde in Rom sozusagen ausschließlich von Heiden weiter gelebt worden als Gemeinde. Und natürlich ist sie gewachsen aus den Heiden. Und nach kamen dann die Juden wieder zurück nach Rom, als Claudius tot war und sein Erlass annulliert wurde, kamen die Juden wieder zurück und fanden eine heidnische Gemeinde, eine Gemeinde, die aus Heiden bestand, die alle ja, einen anderen Hintergrund hatten als die Juden. Die Juden, die, sage ich mal, sehr stark aus dem Hintergrund des Gesetzes kamen und sehr ja, unterrichtet waren im Gesetz, fanden eine Gemeinde vor, die komplett aus Heiden bestand und, sage ich mal, nicht aus dem Hintergrund des Gesetzes kamen und somit sich natürlich nicht an die Bräuche und die Reinigungsgesetze und so weiter der Juden orientierten. Und somit fanden dann diese Juden eine heidnische Gemeinde vor, die komplett anders war, als sie es gewohnt waren, als sie die Gemeinde damals verlassen haben. Und man kann erkennen, und zwar geht die Argumentation auch weiter, wenn wir den Text gründlich studieren, merken wir, dass da immer wieder dieses zum Vorschein kommt. Ja? Da heißt es immer wieder, das gilt zum ersten für den Juden, aber auch für den Griechen oder gemeint ist den Heiden, der nicht zum jüdischen Volk gehört. Das heißt, hier geht es im Grunde genommen darum, dass einige Leute in der Gemeinde waren, ob zugehörig oder auch vielleicht nur Zuhörer in der Gemeinde, die plötzlich ja, mit diesem Anderssein der Gläubigen, der Heiden in dieser Gemeinde konfrontiert wurden und somit wahrscheinlich anfingen zu richten. Davor spricht aber Apostel Paulus von der Menschheit, die von Gott sozusagen abgefallen ist, oder sag ich mal, gottlos, komplett gottlos ist. Und somit sagt er hier, du bist nicht zu entschuldigen, wenn du meinst, wenn du solche Menschen, die sowas tun, ja, die so gottlos sind, die gottlos handeln, dass du sie verurteilst. Oder eine andere Übersetzung sagt, über sie zu Gericht sitzt. Du machst dich zu einem Richter. Du tust ja dasselbe, heißt es hier. Nun, natürlich, hier steht die nächste Frage. Wie ist es? Waren die in der Gemeinde genauso? Haben die genauso gehandelt, wie Apostel Paulus das im ersten Kapitel beschreibt? Da spricht er von Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke und Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Nun, Apostel Paulus argumentiert hier und sagt, wenn wir das jetzt in Kürze zusammenfassen würden, wenn du genug Erkenntnis hast, den anderen zu verurteilen oder ihn zu richten sogar, so verdammst du dich selbst, denn du übertrittst ja auch das Gesetz. Sei es vielleicht nicht genau so wie das hier, aber Jesus hat das ja auch gesagt. Wer ein Gesetz übertritt, der ist schuldig am ganzen Gesetz und somit aus der Gnade gefallen. Also er ist im Prinzip verloren. Und das steht genauso dem Urteil Gottes wie jeder andere Mensch auch. Und somit bist du nicht zu entschuldigen, wenn du über die anderen Leute, die so böse sind, zu Gericht sitzt oder sie verurteilst. Denn mit diesem gleichen Gericht verurteilst du dich selbst. Und Vers 2 sagt es auch. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Also es ist schon richtig, dass Gott sie richten wird. Dass Gott die Menschen, die gottlos sind, die das Böse verüben, wird Gott richten. Aber du bist nicht zu entschuldigen, wenn du sie richtest, sondern es wird Gott tun. Du bist in keinster Weise dazu berechtigt, den anderen Menschen zu verurteilen oder sich über sie zu einem Richter zu setzen. Vers 3 sagt weiter, denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben, und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Hier greift der Apostel Paulus ja etwas auf, was jedem Menschen eigentlich eigen ist. Jeder Mensch hat diese Züge. Wir kennen das aus der Kindererziehung von klein auf. Bei den Kindern ist es immer, indem ich den anderen schlecht mache, ihn verurteile, versuche ich mich besser darzustellen und meine, ich komme damit durch, was ich da getan habe. Ne? Was der andere getan hat, das ist wirklich schlecht. Aber was ich getan habe, das ist weniger schlecht. Das ist nicht so tragisch. Und genau so denken wir oft. Und wahrscheinlich haben damals auch oder einige Gemeindemitglieder damals so gedacht. Wie die Menschen sind, wie gottlos die Menschen sind, ich verurteile sie. Aber das klein bisschen, das ich im Gesetz vielleicht nicht ganz einhalte, das ist zu entschuldigen. Und ich komme nicht vor das Gericht. Und das war im Grunde genommen auch immer wieder die Denkweise der Juden, die sagten, wir haben das Gesetz und die Propheten, Gott hat uns auserwählt, wir kommen nicht vor das Gericht. Es sind die Heiden, die vor das Gericht Gottes kommen? Wir nicht. Wir sind durch das Halten des Gesetzes gerechtfertigt und übersahen, dass sie im Prinzip, und das hat Jesus immer wieder auf den Punkt gebracht, wenn du ein i-Tüpfelchen vom Gesetz nicht hältst, bist du schuldig am ganzen Gesetz. Denkst du etwa, du könntest dem Gericht Gottes entkommen, wenn du andere richtest und dich selbst entschuldigst? Vers 4 sagt das noch, vertieft noch diesen Gedanken und sagt, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zu Buße leitet? Eine andere Übersetzung sagt, oder hältst du das für selbstverständlich, dass Gott langmütig ist, dass er gütig dir gegenüber ist, dass er geduldig dir gegenüber ist? Viele Menschen, und wir tendieren auch dazu zu sagen, ja, wenn Gott uns nicht bestraft, also wenn er uns Güte erweist, wenn es uns gut geht, dann ist mit uns alles in Ordnung. Also im Grunde genommen sind wir dann vor Gott gerecht. Ansonsten würde es uns nicht gut gehen. Gottes Strategie ist aber anders. Gerade die Güte Gottes soll uns, soll dich, soll mich zu Buße bringen. Und genau das sagt der Apostel Paulus hier. Denkst du etwa, du könntest, oder verachtest du die Güte Gottes, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zu Buße leitet? Genau das ist auch die Absicht Gottes. Er möchte durch seine Güte, durch seine Barmherzigkeit, möchte er jeden Menschen dazu bringen, dass er ihn erkennt, dass er seine eigene Schlechtigkeit erkennt, sein eigenes Verlorensein, seinen Zustand, seine Gottlosigkeit erkennt. Und dazu gebraucht Gott Güte, Geduld und Langmut. Und Apostel Paulus führt die Argumentation hier weiter und sagt, aber du bist verstockt. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Also im Grunde genommen sagt er immer wieder zu den Menschen, der über andere zu Gericht sitzt und die andere verurteilt, sich selbst aber entschuldigt und sagt, mit mir ist alles in Ordnung. Gottes Güte und Langmut, die habe ich im Grunde genommen verdient, weil Gott ja mir gütig gegenüber ist, also habe ich es verdient. Und zudem sagt hier Apostel Paulus, du bist verstockt. Dein Herz ist unbußfertig. Und noch schlimmer, du häufst dir den Zorn auf für den Tag des Gerichts. Das Wort für verstockt kommt aus dem Griechischen, das wird das gleiche Wort gebraucht für den Begriff, den wir heute kennen als Sklerose. Sklerose ist ja eine Krankheit, wo die Gelenke anfangen zu versteifen. Und genau das ist, im übertragenen Sinne ist das hier auch gemeint. Man ist im eigenen Denken, in der eigenen Selbstgerechtigkeit so versteift, dass man die Güte Gottes als selbstverständlich annimmt und dass man sich anmaßt, über die andere richten zu dürfen. Dein Herz ist unbußfertig, das heißt, aus einer Haltung der Selbstgerechtigkeit, der Selbstzufriedenheit, kann Gottes Geist da gar nicht mehr rankommen. Und du bist gar nicht mehr zur Umkehr zu bewegen. Du erkennst deine Situation nicht mehr, du erkennst deinen Zustand nicht mehr, aus lauter Selbstgerechtigkeit und Selbstzufriedenheit. Und genau das ist dann das, was Apostel Paulus hier meint: Du häufst dir selbst den Zorn Gottes auf, oder du häufst dir selbst die Schuld immer weiter auf. Aus Schuld werden Schulden, die irgendwann bezahlt werden müssen, ja? Und das häuft sich auf. Und das ist ein interessantes Bild, der hier gebraucht wird, denn man häuft sich immer mehr auf, irgendwann mal bricht das Ganze ein, vor lauter Gewicht. Und das heißt, wenn der Takt des Zorns Gottes über dich hereinbrechen wird und an diesem Tag wird Gott jedem vergelten nach seinen Werken. Und das ist interessant, dass der Apostel Paulus hier dann aufgreift den Gedanken der Werke. Wir haben auch bei der Einführung darüber gesprochen, dass das Thema, das Hauptthema des Römerbriefes ist die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt. Jeder, der glaubt, wird aus Glauben leben. Hier spricht er aber davon, dass Gott jedem vergelten wird nach seinen Werken. Ist da nicht ein gewisser Widerspruch, würden wir heute sagen? Nun lasst uns mal diesen Text hier weiterlesen. Vers 7 bis 10. Oder Vers 6 nehmen wir dazu, um den Zusammenhang zu bekommen. Der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Also hier zeigt der Apostel Paulus nochmal auf die Gegensätzlichkeit. Zum einen sind es Menschen, die zu Gott gehören, und zum anderen sind es die Menschen, die sich von Gott abgewandt haben. Und zwar beschreibt er als erstes: Wenn der Tag des Zorns Gottes hereinbrechen wird, wird jedem vergolten werden nach seinen Werken, denen, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben. Und denen wird er ewiges Leben geben. Also zum einen sind es die unbeirrbar tun, was gut ist, also sich nicht ablenken lassen vom Gutes tun. Und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, so sagt das die Neue Genfer Übersetzung. Denen, die unbeirrbar tun, was gut ist, und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben. Und wir müssen hier festhalten, dass der Apostel Paulus nicht sagt, dass ihre Errettung darauf basiert, dass sie darin unbeirrbar das Gute tun, sondern weil sie gerettet sind, tun sie das. Diese Handlung, also diese Unbeirrbarkeit, dass sie ständig darauf aus sind, Gutes zu tun, zeigt, dass sie errettet sind, dass sie zu Gott gehören. Aus seiner Kraft tun sie das. Und das will Gott belohnen. denen wird er ewiges Leben schenken. Das heißt hier, indem sie Gutes tun, streben sie Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit an. Also sie möchten daran teilnehmen. Und das passiert dadurch, dass sie unbeirrbar Gutes tun. Und hier im Vers 8 wird die andere Seite beschrieben. Diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts machen lassen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Also zum anderen werden hier die beschrieben, die sich weigern, der Wahrheit zu gehorchen. Oder wie es heißt, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind. Selbstsüchtig, ihre eigenen Ziele verfolgen, sich selbst im Mittelpunkt stellen und der Wahrheit ungehorsam sind, so werden die Leute beschrieben, die Menschen beschrieben, die sich von Gott abgewandt haben. Diese Leute meinen, in gewisser Freiheit zu leben, Freiheit von dem, was Gott diktiert oder die Wahrheit sagt, aber sie lassen sich gefangen nehmen, oder wie diese neue Genfer Übersetzung sagt, sie machen sich zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts. Also diese Leute bleiben nicht neutral, sondern sie werden automatisch zu Werkzeugen des Unrechts. Sie gehorchen nicht Gott, sondern Satan. Und diese Menschen wird Gottes Zorn in der ganzen Härte treffen. Und zwar in Vers 9 und 10 beschreibt Apostel Paulus hier auch, was das beinhaltet, dieser Zorn Gottes. Denn es wird Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Also diese Menschen wird Gottes Zorn in vollem Maße treffen. Und zwar Not und Angst kommt dann über jeden Menschen, der Böses tut. Interessanterweise sagt er hier auch, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Warum sagt er das so? Was meint ihr? Genau, das ist ein Aspekt. Sie fühlten sich als gerecht. Ja? Habt ihr noch einen Gedanken? Die Juden hatten das Gesetz. Weil das Heil durch die Juden kommt. Wenn wir diese Aussagen jetzt zusammenbringen, heißt es ja, dass Gott das Volk Israel auserwählt hat, als Licht für die Nationen zu sein. Gott wollte ihr Gott sein. Er wollte sie segnen und er wollte, dass die Heiden, wenn sie auf Israel schauen, sozusagen neidisch werden. Dass sie sehen, die haben einen lebendigen Gott, der für sie steht, der für sie kämpft, der sie segnet. Diesen Gott hätten wir auch gern. So sollte sozusagen Israel die Nationen zu einer Eifersucht reizen, sozusagen. Oder nicht zu Eifersucht reizen, sondern neidisch machen auf Gott. Oder das ist jetzt sehr, wie soll ich sagen, menschlich beschrieben. Sie sollten ein Licht sein in den Nationen. So dass die Nationen auch angesteckt werden von der Suche nach Gott. Und das Volk Israel war bevorzugt dadurch, dass sie das Gesetz bekommen haben. Das war das Gesetz Gottes. Danach regelte sich ihr Alltag. Das ganze Leben regelte sich nach diesem Gesetz. Und das war Gottes Absicht, dass auch das sollte die Heiden darauf hinweisen, dass sie das Volk eines lebendigen Gottes sind. Oder dieses Volk hat einen lebendigen Gott. Die Juden wiederum haben das, wie gesagt, verstanden, dass sie nun dadurch, dass Gott sich ihnen zugewandt hat, ihnen das Gesetz gegeben hat, sind sie vor Gott gerechtfertigt. Sie kommen nicht vor das Gericht, aber die Heiden. Und die Heiden, die sind aus dem Heilsplan Gottes ausgeschlossen. Sie werden auch nicht errettet. Und weil sie so dachten, wurden sie sozusagen selbstgerecht. Aber hier heißt es, wenn du dem Gesetz ungehorsam bist oder wenn du dich im Kleinsten vergehst im Gesetz, so trifft dich das Urteil Gottes als erstes, weil du ja das Gesetz kennst und dennoch nicht gehorchst. So trifft dich das als erstes. Dann aber natürlich auch jeden anderen Menschen, der gottlos ist. Und wiederum in Vers 10 heißt es, Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut. Zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Also wer das Gute tut, jetzt ganz kurz zusammengefasst, ja, wer das Gute tut, den wird der Zorn Gottes nicht treffen. Oder der wird, wenn dieser Tag hereinbricht, der Tag des Zornes Gottes hereinbricht, wird er gerechtfertigt. Er wird Herrlichkeit empfangen, Ehre und Frieden, weil er Gutes tut. Nun wiederum, wir müssen immer wieder die Betonung darauf setzen, nicht weil er jetzt das Gute tut, sondern weil er errettet ist und dadurch Gutes tut und nicht Böses. Und hier heißt es auch, zuerst der Jude, dann auch der Grieche. Das heißt, weil du ja, als Jude bestrebt bist und schon das Gesetz hast und bestrebt bist, das Gute zu tun, du kennst es ja, du hast eine gewisse Fähigkeit dazu bekommen. Du hast die Rahmenbedingungen dafür bekommen und tust es auch. Du kannst es vielleicht intensiver tun, das Gute. Bist, in gewisser Weise hast du eine größere Erkenntnis, wie man das tut. Und somit wird dir das als erstes auch die Ehre Gottes entgegenkommen. Aber auch jeden anderen. Und im Vers 11, das ist, da unterstreicht er nochmal der Apostel Paulus und sagt, denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Er richtet ohne Ansehen der Person. Und dann sagt er nochmal, warum ihr so denkt. Ja? Wir haben davor betrachtet, dass er über das Gericht kommt erst über den Juden und dann über den Griechen oder über den Heiden und auch Herrlichkeit und Ehre und Frieden, der Gutes tut, auch zuerst über den Juden und dann über den Heiden. Und hier sagt er in Vers 12 bis 16, lesen wir diese Verse. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. an dem Tag, da Gott das Verborgene des Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Also hier sagt er folgendermaßen, wenn wir das komprimiert darstellen wollen, wenn die Menschen, die Gott nicht kennen, sündigen und die das Gesetz nicht kennen, so werden sie nicht aufgrund des Gesetzes verurteilt, sondern weil sie gesündigt haben, werden sie verurteilt. Und da spielt das Gesetz keine Rolle, weil sie das Gesetz ja nicht kannten. Und dennoch werden sie verurteilt werden vor Gott. Wenn wir jetzt zurückschauen, dann sagt er ja im Kapitel 1, dass kein Mensch vor Gott sich entschuldigen kann, weil er sich erkennen lässt. Er lässt sich erkennen, jeder, der sucht, kann Gott erkennen. In der Schöpfung, in seinem gütigen Handeln, in seiner Langmut, in seinen Segen. Und da heißt es über die Menschen, sie erkannten Gott, aber gaben ihm nicht die Ehre. Diese Menschen, die das Gesetz nicht haben, werden dadurch verurteilt werden, dass sie vor Gott gesündigt haben, obwohl sie Gott erkannten, ihm nicht die Ehre gaben zum Beispiel. Wenn aber ein Jude zum Beispiel sündigt, weil er das Gesetz, obwohl er das Gesetz kennt, wird er aufgrund dieses Gesetzes verurteilt werden, weil er in gewissen Dingen das Gesetz übertreten hat. Also diese Menschen werden sich für ihre größere Erkenntnis verantworten müssen. Und hier sagt er in Vers 13 die Begründung: Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die das Gesetz befolgen. Und somit würde jeder Jude, der sozusagen sich auf das Gesetz stützt, durch dieses Gesetz verurteilt werden, weil er eben das Gesetz nicht wirklich halten kann. Und die Neue Genfer Übersetzung sagt zum Beispiel hier weiter: Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst oder ihnen ins Herz geschrieben. Und das müssen wir auch so festhalten, dass jeder Mensch, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, in sich tief im Herzen dieses Gesetz trägt. Jeder Mensch hat in gewissen Dingen, in gewissem Sinne einen Sinn für Gerechtigkeit, einen Sinn für Liebe, für Menschenliebe, für Langmut, für Geduld. Im Grunde genommen hat er diese Züge an sich. Und somit handeln auch selbst die Menschen, die von Gott nichts kennen, auch immer wieder edel, immer wieder gerecht. Nicht in allen Hinsichten. Und das zeigt, dass es in sie hineingelegt ist. Aber auch das reicht nicht aus. Das wird niemals vor Gott bestehen als Gerechtigkeit. Und somit stehen sie trotzdem unter dem Gericht Gottes, obwohl sie das Gesetz nicht kennen und vielleicht von Natur aus rechtschaffen handeln, denken und tun. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Und das zeigt sich wiederum in dem Wort, das wir kennen als Gewissen. Ein jeder Mensch hat ein Gewissen. Und dieses Gewissen sagt einem, was recht und was unrecht ist. Und natürlich ist das ein Gewissen, das beeinflussbar ist. Ein Gewissen, das abgestumpft werden kann, das der sozusagen zum Schweigen gebracht wird, was meinst du? Manipuliert wird, ja. Oder ein Gewissen kann auch sehr, sehr sensibel sein. Und das ist das, was von Gott in den Menschen hineingelegt ist. Und hier heißt es auch, es ist sozusagen ein Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in unseren Gedanken. Das ist das Gewissen. Das ist immer wieder, wir tun etwas und im Grunde genommen wissen wir, ja, das ist falsch. Aber wenn ich unter diesem Aspekt, unter einem anderen Blickwinkel gucke, könnte ich das machen? Ich rechtfertige mich selbst, aber im tiefsten Herzen, im tiefsten Grund meines Herzens weiß ich doch, das ist falsch. Wenn ich natürlich fortlaufend, ja, dieses Gewissen überhöre und mein Gewissen abstumpft, dann spielt das für mich keine Rolle mehr. Und dann handle ich nur noch falsch und das scheint für mich richtig zu sein. Ich möchte jetzt vielleicht so ein bisschen klischeehaft sagen, für einen, wir würden jetzt sagen aus unserem Blickwinkel, ein Zigeuner, ist es Sünde, nicht zu stehlen. Zum Beispiel, ja, das hatte ich hier sehr übertrieben gesagt. Wenn er jetzt eine günstige Gelegenheit hat, etwas mitgehen zu lassen und das verpasst, dann ist er, ne? Das nur um etwas sehr krass darzustellen. Und somit ist in uns dieses Gewissen, dieser Widerstreit. Aber am Tag des Gerichts wird sich alles offenbaren. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus die verborgensten Dinge des Lebens, oder das heißt die Motive, unsere Herzensmotive, richten wird. Und er wird sein Urteil darüber sprechen. So sagt, fasst Apostel Paulus das zusammen, so lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Ich fasse nur noch ganz, ganz kurz zusammen. Hier in diesem Abschnitt heißt es ja auch, die Überschrift, das gerechte Gericht Gottes trifft alle Menschen. Kein Mensch kann sich vor diesem Gericht Gottes verstecken. Auch jeder Mensch, der vielleicht von sich aus meint, dass er gerecht ist, kann vor Gottes Gerechtigkeit nicht bestehen. Es gibt aber Personen, die vor Gottes Gericht bestehen werden, und zwar die Menschen, die unbeirrbar tun, was gut ist, und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben. Und das tun sie nicht, weil sie aufgrund dessen gerettet werden, sondern weil sie gerettet sind, tun sie das, fortlaufend, fortwährend und lassen sich nicht davon abbringen. Und denen gibt er das ewige Leben. Und ein Denkanstoß an uns alle ist der erste Vers in diesem Kapitel: Wer gibt dir das Recht, andere zu verurteilen? Indem du andere verurteilst, richtest du dich selbst. Und das ist sozusagen der führende Gedanke in diesem Abschnitt, den wir heute betrachtet haben. Keiner gibt dir das Recht, den anderen zu verurteilen. Denn das wird Gott tun. Und mit dem Gericht, den du andere verurteilen wirst, wirst du selbst gerichtet werden. Das ist ein Denkanspruch an uns alle. Amen.